Hallo und herzlich willkommen zu Preußen on Air, dem Podcast des Netzwerks Preußen in Westfalen. Mein Name ist André Siegel und ich begrüße alle zur vierten Folge und der ersten Ausgabe in 2021. In der heutigen Folge bringen wir mal ein wenig Abwechslung in die Routine, denn anders als die letzten Male bin ich heute nicht in einem Museum zu Gast, sondern in einem Archiv. Und anders als die letzten Male bin ich eigentlich nicht selbst Gast, sondern tatsächlich Gastgeber. Wie das funktioniert? Meine heutige Gesprächspartnerin, Frau Dr. Black-Feldtrup aus dem Landesarchiv NRW, ist heute ohnehin dienstlich in Ostwestfalen unterwegs und hat deswegen freundlicherweise angeboten, dass sie nach Minden kommt und ich mir entsprechend den Weg nach Münster sparen kann. Frau Black-Feldtrup, in diesem Sinne, schön, dass Sie hier sind und herzlich willkommen im Preußenmuseum.
Herzlichen Dank für die nette Begrüßung, Herr Sieg. Das ist eine tolle Gelegenheit, Münster mal das Münsteraner Landesarchiv mal in Minden bekannt zu machen. Deswegen bin ich gern gekommen.
Ja, vielen Dank dafür. Bevor wir in das Thema weiter einsteigen, mögen Sie sich vielleicht einmal kurz selber vorstellen?
Mechthild Black-Feldtrup. Ich bin die Leiterin des Landesarchivs NRW Abteilung Westfalen. Das ist der heutige Name des alten Staatsarchivs. Im Nebenberuf leite ich die Historische Kommission für Westfalen und den Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, da die Abteilung Münster. Reicht das?
Ich denke schon. Wir haben gehört, wer Sie sind, wir haben gehört, wo Sie herkommen, was Sie machen. Ich habe gesehen, es gibt auch einen Wikipedia-Artikel von Ihnen. Da habe ich mich zum Beispiel schon vorinformiert, dass Sie in Freiburg studiert haben und in Münster auch promoviert haben.
Das ist richtig. Ich bin in Freiburg geboren, habe da angefangen zu studieren und bin dann nach Münster gewechselt. Und ja, habe richtig, ich habe da promoviert über Kaiserin Agnes, ein ganz unwestfälisches Thema. Kaiserin Agnes war die Frau von Kaiser Heinrich III., also es ist ein Thema des 11. Jahrhunderts, das sich mit einer großen Kaiserin befasst hat.
Da sind wir ja im Prinzip genau in meiner Heimat. Ursprünglich komme ich auch aus dem Mittelalter und bin hier quasi nur Wahlpreuße. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. An dieser Stelle sieht mein Skript nun eigentlich vor, dass auch der Standort, an dem Sie arbeiten, ganz kurz vorgestellt wird. Das meint natürlich nun das Landesarchiv in Münster, wo wir jetzt, wie gesagt, ja nicht sind. Aber können Sie uns vielleicht etwas über das Landesarchiv bzw. die Abteilung in Münster erzählen?
Ich erzähle erstmal, wo das denn liegt in Münster. Das ist aus heutiger Sicht ist das sehr zentral, nämlich von der Innenstadt aus betrachtet jenseits der Promenade, genau jenseits der Promenade. Da zog das Archiv 1889 hin. Und zwar vom Domplatz, noch zentraler weg, zog es also quasi damals auf die grüne Wiese. Da war nämlich damals noch nicht viel drumherum. Jenseits der Promenade, das heißt also der alten Stadtbefestigung. Das Archiv selber am Domplatz, das gab es schon seit viel länger, seit 1829 an dieser Stelle und wurde mal gegründet als das Königliche Provinzialarchiv der Provinz Westfalen.
Das ist ein langer Name.
Das ist ein langer Name. Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen ist auch nicht kürzer. Es war immer lang. Ja, also gegründet als dieses Königliche Provinzialarchiv und ja, war dann zunächst, warum hat man das gegründet? Also zunächst einmal, um etwas aufzunehmen, nämlich die aufgelösten Archive der Staaten, der aufgelösten Staaten von 1802, 1803. Da waren in dem, was dann später Provinz Westfalen wurde, sind 21 geistliche und weltliche Staaten aufgelöst worden und 150 Klöster säkularisiert. Und das heißt, deren Überlieferung, die war dann im Grunde herrenlos, die war heimatlos und die war aber trotzdem noch wichtig. Und zwar, deswegen waren die Staaten und die Klöster zwar aufgelöst, aber die Rechte und Pflichten, die in den Archiven niedergelegt waren, aufgeschrieben waren, die waren nicht aufgelöst, sondern die galten weiter. Also zum Beispiel, wer welcher Grund und Boden gehörte, wer wem welche Dienste schuldete, wer wem welche Steuern zahlen musste. Das galt erstmal weiterhin und das stand auf Papier und auch auf Pergament. Und deswegen war dieses Papier und Pergament wichtig und wurde nach Münster gebracht, aus nach und nach aus der ganzen Provinz Westfalen in das neue Königliche Provinzialarchiv. Das galt dann auch für die Behörden, die es ganz kurzfristig zwischen 1802 und 1815 gegeben hatte, so sogenannte Übergangsbehörden. Auch die hatten ziemlich viel Papier produziert. Auch da waren Rechte niedergeschrieben und deswegen kamen auch dieses Papier, diese Unterlagen in das neu gegründete Archiv. Das war eigentlich dann so gedacht zunächst mal als ein totes Archiv, wo eigentlich nichts mehr dazu kam. Aber dann blieben die Preußen, die kamen 1815 in die Provinz Westfalen, und regierten die Provinz Westfalen seitdem, und nach wurden auch deren Aktenkeller einfach voll, und dann haben sie, ja, und dann, ne, Abhilfe war da, nämlich das Archiv gab es schon, und die gaben dann nach und nach eben ihre Akten auch an dieses Archiv. Damit war es dann ein sehr lebendiges Archiv, und das ist bis heute, denn als Preußen unterging 1946 und das Land NRW gegründet wurde, da war das praktisch, das Archiv war da, das Land NRW nutzt die staatlichen Archive einfach weiter, bis heute.
Ja, da ist ja schon einiges an Preußenbezug mit durchgekommen. Sie haben gerade angemerkt, dass es aber noch mehr Preußen im Archiv gibt. Da bin ich jetzt neugierig.
Ja, ich glaube, wir sind historisch betrachtet ungeheuer preußisch. Preußischer geht kaum. Also ja, ich hatte hier schon gesagt, gegründet als preußisches Provinzialarchiv, aber auch vor 1802 gab es in Westfalen schon preußische Gebiete. Das heißt also, die Grafschaft Mark, die war seit 1609 schon preußisch, und Minden-Ravensberg seit 1648, Grafschaft Tecklenburg seit 1707. Das heißt, da gab es auch schon alte Überlieferungen vor 1802, die da preußisch ist. Und dann eben ab 1815 war es die ganze Provinz bis 1946. Das ist also sozusagen, was wir an Unterlagen haben, die preußischen, das geht schon sehr früh los, in Anfang des 17. Jahrhunderts. Aber dann ist es auch der Bau. Also wenn Sie jetzt in Münster wären, wenn Sie gucken könnten, dann würden Sie einen preußischen Behördenbau sehen von 1889, das hatte ich schon gesagt. Und das ist ein schöner Bau. Der ist gebaut im Stil der Neorenaissance, das heißt, der hat so Treppengiebel. Auf den Treppengiebeln, die sind gekrönt von Bögen, und auf den Bögen sind nochmal große Kugeln angebracht. Kleine Anekdote dazwischen, 2004 kam mal eine von diesen Kugeln runtergesaust auf die darunter liegende Kreuzung. Zum Glück ist keiner zu Schaden gekommen dabei, aber das war wirklich ein Glücksfall.
Wie schwer ist diese Kugel?
200 Kilo, mit Sicherheit.
Gut, da möchte man nicht unbedingt darunter stehen.
Da möchte man nicht drunter stehen, genau. Aber es sieht sehr schön aus. Und dieser Behördenbau beherrscht auch so den Platz, denn da ist die Promenade, da ist der Hörsterplatz, da ist eine große Kreuzung. Das heißt also, Archiv ist so ein Stück weit stadtbildprägend an dieser Stelle. Und das ist also auch schon was Besonderes, denn Münster hat wohl einige preußische Behördenbauten, aber dieser ragt sich ja architektonisch raus. Der ist gebaut worden von Karl Friedrich Endel. Der hat auch andere preußische Behördenbauten gebaut. Zum Beispiel, wie ganz in der Nähe von Minden, das Zuchthaus in Herford. Das war so quasi sein preußisches Erstlingswerk.
Ich kann das nur bestätigen. Ich kenne das Gebäude von eigenen Besuchen. Ich finde es sowohl von innen interessant als auch von außen schön anzusehen. Also ich kann jedem nur einen Besuch empfehlen.
Und es war damals auch der neueste Schrei, also archivtechnisch betrachtet. Denn das war das, was heute noch steht, ist das Magazingebäude. Das war immer ein Magazingebäude. Und daneben gab es ein Gebäude für Verwaltung und Lesesaal und Restaurierung und solche Dinge. Und die waren immer streng getrennt, nur durch ein Treppenhaus verbunden. Das hatte damals feuertechnische Gründe, als noch mit Gas geheizt wurde und mit und beleuchtet wurde und Leute noch pausenlos rauchten. Also da war das 1889 ein großer Fortschritt, der dann also sozusagen als Modell mit dieser strengen Trennung von Magazinen und Verwaltungsgebäude viel kopiert wurde. Und im Grunde wird heute noch so gebaut, dass man da ganz streng trennt.
Ich habe neulich ein Foto gesehen. Ich hoffe bis heute, dass es keine Originalaufnahmen waren, aber es handelte sich, ich sage nicht, welche Archivarin es war, aber es handelte sich um eine Dortmunder Archivarin, die neben den Original, / nicht Original Urkunden der Dortmunder Geschichte einen vollen Aschenbecher stehen hatte.
Ich fürchte, das war in Münster auch mal so.
Nicht alle vergangenen Zeiten waren gut.
Das ist richtig.
Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich kenne das Gebäude aus eigenen Besuchen und ich kann wirklich jedem nur einen Besuch empfehlen und hoffe, dass auch bald wieder relativ uneingeschränkt Besuche im Inneren möglich sind, wo wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema sind. Corona hat ja die letzten 12 Monate für uns alle relativ schwierig gestaltet, insbesondere auch für den Kulturbetrieb und für Museumsbetriebe. Jetzt sind Sie kein Museum, aber Sie haben natürlich trotzdem Besucherbetrieb und haben entsprechend ja die gleichen Probleme in der Vergangenheit gehabt, sicherlich. Und mich würde an dieser Stelle interessieren, wie haben Sie denn die letzten 12-13 Monate erlebt? Und vielleicht auch mit einem anderen Impuls versehen. Wir müssen ja nicht immer nur meckern. Gab es vielleicht neben den ganzen negativen Einschränkungen, die wir unbenommen natürlich erlebt haben, gab es da vielleicht auch etwas Positives, was Sie aus dieser Zeit mitgenommen haben? Ich höre ganz häufig, dass sich durch Corona durchaus auch ganz neue Potenziale aufgetan haben. Oder beispielsweise, dass man eben auch jetzt Zeit gefunden hat, Dinge anzupacken, zu denen man vorher nicht gekommen ist, dass man Liegengebliebenes aufgearbeitet hat und dass man entsprechend, ja, ich sag mal so, das Beste aus dieser Situation gemacht hat. Wie haben Sie das denn erlebt?
im Grunde genauso, negativ und positiv. Negativ war zunächst, dass der Lesesaal tatsächlich schließen musste und dann zunächst für 5 Wochen im 2020 und dann nochmal für 5 Wochen in 2021 im zweiten Lockdown auch geschlossen war. Wir konnten dann wieder öffnen, allerdings nicht mit voller Besetzung, sondern im ersten Anlauf 2020 dann mit 8 Plätzen. Damals galt noch die Regel 1,50 Meter um den Menschen herum, musste Platz sein. Da passten dann eben 8 Leute in den Lesesaal. 2021 gab es eine neue Verordnung, da hieß es pro Nase 20 Quadratmeter. Damit passten dann nur noch 3 Leute in den Lesesaal. Sehr, sehr schade. Im Moment ist die Warteliste bei 6 Wochen. Und die Forschung drängt. Die Forschung drängt, also die Forscherinnen und Forscher drängen und wollen ins Haus und wir dürfen nicht. Das ist schade. Aber immerhin, wir haben wieder offen. Das kann man vielleicht auch positiv sagen. Für die Kolleginnen und Kollegen war es so, dass auch hier viel Homeoffice angesagt war. Das geht im Archiv allerdings nur begrenzt, denn Magaziner oder so etwas, die kann man nicht ins Homeoffice schicken.
Kann schlecht die Akten mitnehmen, oder?
Das wird grundsätzlich ausgeschlossen. Also Originale werden nicht mit nach Hause genommen. Die Kommunikation war eine andere und zunächst mal eine schwierigere. Das pendelt sich dann irgendwann ein. Da gibt es ja dann Möglichkeiten mit Videokonferenzen und sowas. Aber wir haben durchaus mehr schriftliche Anfragen gehabt und vor allem viel mehr Fotoaufträge für die Fotowerkstatt. Da mussten wir richtig nachsteuern und da mehr Kapazitäten reinlegen. Wir hatten eine Folge von Corona, die mit Corona gar nichts zu tun hatte, nämlich das Archivportal archive-nrw.de. Das gibt es durchgehend, aber das hatte einen sogenannten Datenfreeze erlebt in einer Phase, wo es neu programmiert wurde. Das heißt, wir konnten für 3 Jahre leider keine neuen Findbücher und keine neuen Digitalisate einstellen, konnten aber, und das hatte mit Corona gar nichts zu tun, die wurden einfach fertig mit dem neuen Archivportal oder der Neuauflage des Archivportals im Oktober 2020 und da konnten wir statt vorher 900 Findbücher 1350 einstellen und unendlich viele neue Digitalisate, die in den letzten 3 Jahren da produziert worden waren und die nun endlich ans Netz gehen konnten. Und das hat, glaube ich, den Nutzerinnen und Nutzern wirklich geholfen, dass wir also einfach digitaler wurden, was wir schon lange wollten und wo wir durch die Technik ausgehebelt worden waren. Das war eine gute Sache. Also wir haben ein sehr viel größeres digitales Angebot und das kommt natürlich auch bei den Nutzerinnen und Nutzern an und hilft auch zum Teil denen, die eben jetzt nicht kommen können. Ja, dann neue Potenziale. Ja, doch, durchaus. Unser Archivpädagoge zum Beispiel, der jetzt keine Schulklassen begrüßen konnte für eine lange Zeit, der hat stattdessen ein digitales Angebot entwickelt, nämlich eine digitale Forscherwerkstatt. Wir haben selber eine digitale Archivführung entwickelt, die wir jetzt zeigen können, statt zum Beispiel am Tag des offenen Denkmals zu öffnen oder öffnen zu müssen. Wir können das jetzt, falls es wieder schwierig wird im September, wir können das jetzt digital anbieten. Und wir haben Dinge getan, die sonst so ein bisschen hinten anstanden, nämlich zum Beispiel, wir haben 100.000 Pergamenturkunden im Haus und davon waren tatsächlich noch nicht alle verzeichnet. Ich würde sagen 95.000 ja, aber 5.000 eben auch noch nicht. Nun kann man im Homeoffice schlecht Akten mitnehmen und dort verzeichnen, dort katalogisieren. Man kann das aber mit Urkunden machen. Die fotografieren wir einfach, zum Teil einfach nur mit dem Handy und nehmen die mit ins Homeoffice und die werden dann im Homeoffice registriert. Das heißt also, bei den Urkunden haben wir in der Corona-Zeit ordentlich aufgeholt. Die standen gar nicht so oben auf der Prio-Liste. Ne? Aber das hat uns jetzt gut getan. Dafür haben wir anderes nicht gemacht. Das ist natürlich auch klar.
Ja, ich glaube, man kann nicht alles machen. Aber das ist genau das, was ich häufig höre, dass man Dinge anpackt, die eigentlich gar nicht so auf der Agenda standen. Und 5.000 Urkunden, ich glaube, hätte man sonst nicht mal eben so gemacht.
Das ist richtig, ja. Das wäre ein Projekt gewesen, das hätten wir 2 Jahre geplant und dann 3 Jahre durchgeführt.
Ja, ja, ganz zum Schluss biete ich jedem Besucher bzw. jedem Gastgeber von mir noch einmal einen Platz für das Besondere. Hier kann man besondere Ausstellungsprojekte, Alleinstellungsmerkmale oder aber auch Insider-Informationen des jeweiligen Standorts loswerden. Und ich bin ganz gespannt, was das Archiv hier zu bieten hat. Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen bei der Vorbereitung gegoogelt und war ganz amüsiert, als ich gelesen habe, dass die aktuellste Google-Rezension besonders exzellente Auswahl an Speisen und Getränken rühmt, die sie in ihrem Archiv wohl anbieten müssten. Das fand ich sehr interessant. Bin mir aber sicher, dass sie dem sicherlich noch einiges hinzuzufügen haben.
Das müssen wir im Nachgang nochmal erklären, was damit zu tun hat, was es damit auf sich hat. Ich habe drei Stücke mitgebracht, ganz unterschiedliche. Und zwar im Archiv gibt es Flachware, anders als im Museum. Deswegen kann ich also hier nur sozusagen Schriftliches bieten. Aber ich habe geguckt, in etwas von 1719 habe ich mitgebracht, ein Edikt, das heißt also eine Verordnung von König Friedrich Wilhelm dem Ersten. Und der betrifft hier nicht, zwar nicht Minden, aber die Grafschaft Ravensberg, ganz hier in der Nähe. Und zwar hat König Friedrich Wilhelm I. 1719 acht Dörfer in der Grafschaft Ravensberg zu Städten gemacht. Borkholzhausen, Bünde, Halle, Versmold, Flotow, Preußisch-Oldendorf, Bünde und Enger. Und zwar alle mit einem Edikt, in einem Handstreich sozusagen. Und zwar wollte er sozusagen ein Konjunkturprogramm damit anschieben. Die Leute, die in den Städten, in neuen Städten wohnten, die durften Handel treiben und auf die Waren, die sie, mit denen sie handelten, da wurden Steuern erhoben, die sogenannte Akzise. Danach hießen die Städte dann Akzisestädte und von den Steuern profitierte natürlich der König. Das heißt, es ging darum, einerseits die Wirtschaft anzukurbeln und die Grafschaft Ravensberg wirtschaftlich zu beleben, aber dahinter stand also ein sehr massives königliches Interesse, daran auch teilzuhaben. Das ist also dieses Edikt. Das zweite sind zwei Akten aus einer Behörde, die es heute nicht mehr gibt, dem Oberpräsidium. Das stand zwischen den Berliner Ministerien und den Regierungspräsidenten, stand der Oberpräsident mit seiner Behörde, dem Oberpräsidium, und der hatte so eine Allround-Zuständigkeit. Unter anderem hat er ein Denkmal gesponsert, hat die Provinz ein Denkmal gesponsert, und zwar das Denkmal an der Porta Westfalica, das war Kaiser Wilhelm. Denkmal. Und dazu gibt es beim Oberpräsidium zwei Akten aus der Zeit zwischen 1892 und 1896, als dieses Denkmal gebaut wurde. Da ging es unter anderem auch um Sponsoring und wer welche Entwürfe einreicht und wie das in der Presse wahrgenommen wurde. Also zwei interessante, dicke Akten zu dem Thema. Dann habe ich Ihnen noch ein Plakat mitgebracht, auch aus dem Oberpräsidium, denn das Oberpräsidium in seiner Allzuständigkeit war ab den 1920er Jahren zuständig für die Flugüberwachung und den Luftverkehr. Die Flugzeuge waren damals neu, breiteten sich aber rasant aus und diese neue Aufgabe nahm das Oberpräsidium dann eben wahr für die gesamte Provinz Westfalen. Und was dann in den 1920er Jahren der letzte Schrei war, so was man sich so sonntags gönnte, war, dass man an Großflugtagen teilnahm. Und die wurden organisiert, da gab es Flugschauen, der Freizeithit. Da habe ich ein Beispiel aus Bünde ausgewählt. Da wurde am 26. September 1926 in Bünde auf dem Bünderbruch gab es eine Flugschau und da im großen Programm, da gab es einen Begrüßungsflug, einen Taubenflug mit 1500 Tauben, einem Geschwaderflug, einem Kunstflug, Ballonrammen war angesagt und stand auf der Tagesordnung. Was immer man sich darunter
wollte gerade fragen.
Das haben sie nicht erklärt und wir können es heute nicht mehr nachvollziehen. Ein Geschicklichkeitsflug und dann wurden zwei Fallschirmspringer angekündigt und die wurden namentlich angekündigt. Das waren Herr und Frau Kleineberg aus Bielefeld. Da wurden ein Ehepaar angekündigt, die machten beide unabhängig voneinander Fallschirmabsprünge. Und zum Schluss gab es einen Turnierflug. Ich habe das Plakat ausgewählt deswegen, weil ich ja heute hier im Museum bin bei Herrn Siegel und einfach mal darauf aufmerksam machen wollte. Wir haben davon mehrere. Und sollte dieses schöne Museum mal auf den Gedanken kommen, etwas über Luftfahrt zu machen in Westfalen, dann hätten wir was beizusteuern.
Okay, ich notiere das mal gedanklich und werde das bei passender Stelle erwähnen. Also klingt auf jeden Fall beeindruckend und klingt nach einer Mordsgaudi.
Ja, das hatte in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre haben wir viele Plakate dieser Art und das scheint da so eine richtige Mode gewesen zu sein.
Ballonrammen, also dem Begriff werde ich mal nachgehen. Das klingt ja nach einer kuriosen Veranstaltung. Ja, Frau Black-Feldrup. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und für die vielen spannenden Eindrücke aus dem Archiv. Ich kann mich da nur wiederholen, ein Besuch lohnt sich hier allemal und bald dann bestimmt auch wieder ohne längere Wartezeiten.
Ich bedanke mich auch.
Zum Abschluss dann noch eine kleine Vorschau auf die nächste Folge, in der wir zu Gast beim Heimatverein Oeynhausen in der optischen Telegrafenstation Nummer 32 sein werden. Schalten Sie also wieder ein, wenn es heißt Preußen on Air.